Machtworte zwischen Tabubruch und Tacheles. Der Podcast nicht nur für Frauen, aber immer von Frauen. Mit spannenden Themen und noch spannenderen Gesprächspartnerinnen. Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Freitagstalk. Ja, es ist tatsächlich jetzt schon das zweite Jahr, dass ich auf LinkedIn mit dem Freitagstalk starte. Und das Format macht mir immer noch so viel Spaß, dass das auch so bleiben wird. Ihr wisst, wir haben auf Instagram angefangen und das hat dann immer nicht mehr funktioniert. Und seit Januar 2024 bin ich auf LinkedIn umgestiegen. Wir feiern also heute tatsächlich schon den zweiten Geburtstag. Und es ist so passiert, dass ich eigentlich, hatten wir gedacht mit einer Freundin zusammen, wir wollen Themen von Frauen für Frauen machen. Und tatsächlich ist es so, dass ganz viele Themen, die hier im Freitagstalk kommen, sowohl für Männer als auch für Frauen spannend sind. Allerdings lade ich mir ausschließlich weibliche Gesprächspartnerin ein. Mein Name ist Nicole Christine Lebe und ich bin Business-Mentorin für Frauen. Und mein Ziel ist eben, Frauen möglichst in die Sichtbarkeit zu bringen und zu ermutigen, sich wirklich zu trauen, in die erste Reihe zu treten. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist Florence und ich glaube, das wird heute ein ganz spannendes Thema. Hallo Florence. Vielleicht magst du dich kurz selber vorstellen.
Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, ich heiße Florence Brokowski-Schekete und wenn wir über Führung sprechen, ich arbeite als Schulamtsdirektorin, aber auch als Autorin. Ich habe 3 Bücher herausgebracht. Ich arbeite auch als Podcasterin und ja, mein Thema ist die Diskriminierungs- und ganz speziell die Rassismus-Sensibilität.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du da definitiv auch einige Erfahrungen zu beitragen kannst. Erzähl mal, was ist, ich glaube, du hast das als eigene Erfahrung, das war der Antrieb für dich wahrscheinlich, aber was ist dir alles so passiert?
Ja, ich will gar nicht mal erzählen, oder das kann ich schon erzählen, aber gar nicht mal damit anfangen, was mir alles so passiert ist, sondern die eigene Erfahrung ist tatsächlich die, meine Eltern sind Nigerianer. Ich bin in Hamburg geboren, in Buxtehude aufgewachsen, bei einer deutschen Mama, also einer Pflegemutter. Und ja, wenn man eben als schwarze Person in einem weißen Umfeld aufwächst, dann ist es nicht nur so, dass man das erlebt oder dass man gewisse Dinge erlebt, sondern es wird einem natürlich gespiegelt, ja, du bist ja keine Weiße. Ja? Ich habe aber auch als Kind vom 9. bis zum 12. Lebensjahr, 3 Jahre, darum eben das dritte, in Nigeria gelebt und habe eben auch da erfahren, wie es ist, wenn man mit einer anderen Sozialisierung in einem Land lebt, in dem man eigentlich vermeintlich zu der Mehrheitsgesellschaft gehört.
Wow, ja. Und man ist auch Buxtehude natürlich auch kommt noch dazu, nicht gerade die Großstadt. Also ich glaube, dann fällst du natürlich auch noch umso mehr auf in einem kleinen Ort.
Ja, natürlich. Also ich war auch das erste schwarze Kind dort, mit knapp 2. Das war alles sehr liebevoll und alles sehr positiv. Also meine Kindheit war toll. Das will ich da gar nicht irgendwie negativ darstellen. Aber wenn man eben schwarz ist in einer komplett weißen Gesellschaft, das ist dann schon spannend. Und ich habe Lehramt studiert. Das war erstmal auch sicherlich an der Uni so ein bisschen so, die studiert deutsches Lehramt, was will die damit machen? Und auch noch Deutsch als Hauptfach. Dann habe ich als Lehrerin gearbeitet und dann kam so der Clou, dann wollte ich auch noch Schulleiterin werden, auch das noch, ja. Und dann bin ich tatsächlich auch Schulleiterin geworden, aber es waren viele Menschen, die gedacht haben, die hat ja einen Sparren, wie kann die glauben, dass sie als schwarze Schulleiterin einer weißen Schule wird, ja. Und ich hatte aber eine Schulamtsleiterin damals, die sehr auch darauf bedacht war, Frauen zu stärken. Ja, das war sehr, sehr gut. Und die zu mir sagte, ich weiß, es gibt viele Menschen, die das nicht so sehen wie ich, aber ich will, dass sie in meinem Bereich Schulleiterin werden.
Wow. Also heißt auch ganz viel, trotz viel Gegenwind, aber auch ganz viel Unterstützung. Ne? Das ist ja auch schon mal ganz wichtig. Ne? Ja. Wow, natürlich toll. Ja.
Ja, doch, das ist toll. Und jetzt arbeite ich als Schullandsdirektorin, bin also nochmal eine Stufe höher und bin praktisch die Vorgesetzte von Schulleitungen. Ich komme auch gerade aus einer Amtseinführung, wo ich also als Schullandsdirektorin eine neue Schulleiterin einführen darf. Ja, aber als Frau in der Führungsposition und dann noch als schwarze Frau in der Führungsposition ist eine ganz spannende Angelegenheit.
Also das kann ich mir tatsächlich, ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, was du alles erlebt hast und auch durch welche Widerstände. Und ich glaube tatsächlich, dass dann sich die Waage halten muss. Hast du dann nur den Gegenwind oder hast du eben auch Leute, die sagen, und jetzt gerade unterstützen wir. Ja, jetzt
Ja.
gerade sehen wir Florence von dem, was sie kann. Auch in dieser Position, mal sind wir mal ganz ehrlich, in Hamburg geboren. Du bist ja wahrscheinlich Deutscher als viele Deutsche, also um das mal so zu sagen. Du bist ja
Ja.
hier total sozialisiert in den prägenden
Ja.
Jahren.
Ja.
Also von daher ist das ja also eigentlich unvorstellbar, dass wir im Jahre 2025 immer noch überhaupt über sowas reden müssen. Aber wie man
Ja.
sieht, müssen wir, ja.
Wir müssen, aber ich möchte dir insofern positiv widersprechen, weil du sagtest, du kannst dir das nicht vorstellen, doch, du bist Frau. Und von daher, glaube ich, weißt du sehr wohl, was es heißt, als Frau in der Führungsposition zu sein. Gut, bei mir kommt dann nochmal das Intersektionelle dazu. Also ja, ich bin jetzt nicht nur Frau, sondern auch noch schwarze Frau. Aber trotzdem, ich glaube, wir Frauen können sehr wohl nachfühlen und uns gegenseitig auch stärken, wie es ist, wenn wir in einer
Ja.
Position sind, wo ursprünglich sehr viele Männer waren. Jetzt hat sich das schon ein bisschen natürlich aufgegleist. Es sind sehr viele Frauen als Schulleiterinnen, ja. Es sind auch viele Frauen jetzt schon als Schullandsdirektoren und Direktorinnen in dem Fall. Aber trotzdem denke ich, auch selbst wenn wir vielleicht sogar 50-50 sind, 50 Männer, 50 Frauen oder ich sag mal 50 Frauen und divers, wie auch immer, ja, ich bin da ein sehr offener Mensch, aber ich glaube, wir wissen, was es heißt, von der sogenannten Mehrheit oder auch männlichen Mehrheit vielleicht da anders beäugt zu werden, ja.
Ja, also das ist ganz, ganz sicherlich richtig. Das ist der Grund, warum ich auch, würde ich mein ganzes Herzblut reinstecke in das Thema Business Mentoring für
Ja.
Frauen, weil ich tatsächlich es einen absoluten, also eigentlich skandalös finde. Es machen mehr Mädchen Abitur
Ja.
als Jungen
Ja.
in Deutschland. Und die auch noch mit den durchschnittlich besseren Noten. Die Universitäten, wenn du guckst, die sind voll von jungen Frauen. Ich habe es letztens gelesen, Architektur sind 61 oder 63% bei den Beginnern, also Frauen. Und wenn du dann guckst, wer hat nachher ein eigenes Architekturbüro oder ist in der leitenden Position, sind es
Ja.
8%. Und solange die Unternehmen, und ich bin Boomer-Generation, wenn wir alle mal rausfallen, ja, dann, das ist, glaube ich, den Unternehmern und Unternehmerinnen noch nicht bewusst, was dann
Ja.
passiert. Und wenn solange wir dieses Potenzial, was wir in Deutschland haben, was wir mit viel Geld und auch Zeit und auch Mühe ausbilden, das ist alles gut. Aber wenn wir das so mit Füßen treten und diese Frauen immer noch nicht in ihre Position kommen lassen, haben wir irgendwann, spätestens in 5, 6 Jahren, ein
Ja,
riesiges Problem.
natürlich, natürlich. Also da haben wir diese klassischen Sachen. Ah, die Frau wird irgendwann wann schwanger, die Frau fällt dann irgendwann aus. Also so diese ganz klassischen Sachen. Ich bin alleinerziehend gewesen und habe trotzdem, ich bin meinen Weg gegangen, ja. Und ich hatte Gott sei Dank ein Kind, was das auch, ja, gesehen hat, ja, und ich weiß, das erste Mal war dann wirklich mit einer Grippe krank, wo ich dann nicht mehr selbstständig war. Ich war eben auch noch 6 Jahre ungefähr selbstständig, ja, und ja, und
Wow.
das eben auch mit kleinem Kind, und er war immer so tapfer und allem. Klar, und man selber verlangt ja von
Schön.
sich auch viel ab, ja. Man guckt, wer ist Backup,
Ja.
wer kann das Kind betreuen, damit es eben nicht heißt, oh, jetzt fällt es aber aus, weil das Kind krank ist. Also wir verlangen ganz viel auch von uns ab. Und als ich selber dann Führungskraft war, sagte mir dann eine Frau, ah, ich kann jetzt heute nicht kommen, mein Kind ist krank. Und sag ich, ja, das ist auch alles gut und schön, aber sie hatten jetzt schon sehr viele Ausfalltage wegen des Kindes. Was ist dann mit dem Papa? Ah, der hat einen wichtigen Job zu tun.
Genau das war, genau da, das ist der Punkt, wo ich gerade genau das auch sagen wollte. Es ist immer noch die Aufgabe der Frau und wir haben immer noch die Väter, die unangetastet sind, ob es um die Care Work, die Social Work, um es die Familienarbeit, das kann ja auch die alten Eltern angehen. Es sind ausschließlich die Frauen und der Mann wird nicht mal angetastet. Dass er sagt, ja, wir haben 50-50 der Ausfalltage, nehme ich oder eben meine Frau. Und das ist doch immer nicht geregelt. Und das, Männer würden auf die Idee auch gar nicht kommen. Und solange das der Fall ist, dass eine Frau zu Hause bleibt, nicht in ihre Rente einzahlt, nicht Gehalt hat, kein Einkommen oder Geld ansparen kann, sich aber um alles kümmert und nachher in die Altersarmut rutscht, weil sie nichts gemacht hat, während der Mann eigentlich ganz entspannt weiterlebt, das ist schon der Knaller. Ne?
Das ist richtig, wobei wir Frauen, also in dem Beispiel jetzt, hat sie ja mehr oder weniger ihren Mann geschützt. Also ich sag mal, auch wir Frauen müssen den Mut haben, zu Hause gegebenenfalls auch diesen Kampf einzugehen und zu sagen, nein, jetzt bist du mal dran. Ja. Aber welche Mutter macht das? Welche Mutter sieht ihr krankes Kind und kämpft dann erst noch mit dem Vater und das Kind braucht eigentlich jemand, der es gerade in den Arm nimmt? Das macht keine Mutter. Ja, und
das ist das
Problem, da sind wir dann emotional schon irgendwo auch erpressbar oder lassen uns erpressen, ja.
Wenn er kommt, sofort die Angst, wenn er mich dann verlässt, dann stehe ich ganz alleine da.
Das ist nochmal was ganz anderes. Also ich sage immer Frauen, wenn ihr die Angst habt, ja, ich meine, das kann ich alles nachvollziehen, aber irgendwann müsst ihr euch so emanzipieren, wenn ihr die Angst habt, dass wenn ihr eure Meinung sagt oder auch mal etwas einfordert, dass er euch verlässt, in dem Moment, wenn ihr dieses Gefühl habt, sagt ihm Bye-bye. Also wenn ihr die Angst haben müsst, dass ihr euch selber sagt, ich darf nichts sagen, sonst verlässt er mich. Bitte, dann ciao. Dann soll er gehen, dann ist es nicht der Richtige. Aber gut, das ist gut gesagt, wenn man nicht in dieser Beziehung von denen dann drin ist. Ich will auch niemandem falschen Tipp geben. Aber
naja, das ist gut gesagt, wenn man selber es gelernt hat, alleine klarzukommen und das die Partnerschaft als i-Tüpfelchen des Lebens ansieht. Wenn man aber irgendwie sich immer als Hälfte nur, also halb fühlt und unbedingt irgendetwas braucht, egal, damit man sich ganz fühlen kann, also ein fremdes Teil von außen, dann ist es natürlich umso schwerer. Ja, das kann ich verstehen. Also die Situation ist für Frauen nicht leicht und es ist tatsächlich, wir haben jetzt 25 und ich denke immer noch, meine Güte, ja, es müsste doch eigentlich schon, wir müssten noch schon weiter sein.
Ja. Ne? Das ist es wirklich. Aber gut, wir geben die Impulse und entwickeln uns weiter. Das hoffe ich sehr. Wobei, Stichwort Tradwives und so weiter, im Moment so ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen wird.
Sehe ich auch mit ganz großer Besorgnis. Ja, also finde ich auch ganz schwierig, weil das, wo meine Mutter und meine Oma, wie die noch gelebt hat, und wo meine Mutter, die hat noch gehört, was willst du denn, mein Opa war Lehrer, ne, also eigentlich gebildet, und der hat noch gesagt, was willst du denn eine Ausbildung machen, du heiratest doch sowieso. Ja. Und ne, diese Generation hat gekämpft dafür, und wir haben gekämpft dafür, dass es den jüngeren Frauen irgendwann besser geht, dass sie wirklich auch eigenständig sind, dass sie nicht mehr die Angst haben müssen, abhängig, auch finanziell abhängig zu sein. Und dann kommt so eine absurde Bewegung, wo Frauen zum Teil mit tollen langen Fingernägeln und total aufgebrezelt vor der Kamera, ne, Ringlicht, vor der Kamera steht dann ein Kuchenbacken und erzählen, wie toll sie es doch finden, dass sie dann ihren Mann verwöhnen können und ihre Kinder. Dann denke ich immer,
das ist ja alles ganz gut und schön. Ich werde auch nach unserem Talk auch einen Kuchen backen, ja, und hoffe, dass der schmeckt. Absolut. Ich war eben jetzt auch schon, wie gesagt, beruflich unterwegs, ja, und werde danach dann auch wieder weiter beruflich was machen. Also eine gute Waage oder ich sag mal, jeder, wie er es selber gerne mag. Nur es sollte nicht dazu führen, dass zum Schluss, was du gesagt hast, die Altersarmut, darum geht es ja letztendlich, ja. Dazu sollte es nicht führen und keine Abhängigkeit. Das fände ich dann sehr schade
einfach. Ja, also ich sage, ich komme aus einer Familie, wo dieses Traditionelle damals wirklich so gelebt wurde. Meine Mutter hat ihre Kinder betreut und hat komplette Gewaltenteilung gehabt mit meinem Vater und war beide auf Augenhöhe. Beide wirklich gleichberechtigt, weil sie hat alles in dem Bereich gemanagt und er alles in dem Bereich. Und da haben die sich beide komplett ergänzt. Und meine Mutter ist abgesichert. Also durch meinen Vater. Der hätte alles getan, damit sie nach seinem Tod nicht irgendwie unversorgt dasteht. Wenn man das abspricht miteinander, darf das jeder so handhaben. Aber leider sehen wir ja, dass es eben nicht so ist.
Ja.
Du bist einmal auch noch Autorin. Du hast nämlich ein paar Spiegel-Bestseller geschrieben. Erzähl doch mal.
Ja, genau. Also insgesamt habe ich 3 Bücher.
Wie schafft man das auch noch neben deinem Job alles? Und Mutter sein, wie kriegt man das noch alles hin?
Also das Muttersein, das ist jetzt emotional, weil mein Kind, ich rede immer von meinem Kind, aber mein Kind ist groß. Ja, mein Kind ist groß und ist unabhängig und trotzdem natürlich Mutter bleibt man immer. Und ja, ich habe 2020 meine Autobiografie rausgebracht, sieht man auch bei mir hier im Hintergrund. Mist, die versteht mich ja, aus dem Leben einer schwarzen Deutschen, ist zum Spiegel-Bestseller geworden, freut mich natürlich sehr. 2022 habe ich das Buch Raus aus den Schubladen rausgebracht, meine Gespräche mit schwarzen Deutschen, da habe ich eben mit schwarzen Deutschen, die in Berufen arbeiten, in denen man sie nicht erwartet, eben auch Frauen, aber auch Männer, habe mit ihnen gesprochen und habe die porträtiert, weil es immer noch Berufe gibt, in denen man eben Schwarze nicht erwartet, genauso wie bei mir. Man erwartet nicht, dass ich eben eine ganz normale Pädagogin bin, die im ganz normalen weißen Schulsystem arbeitet. So erwartet man es nicht von einem Bürgermeister, von einem Metzgermeister und so weiter. Ja, das ist also das Buch, was hier so neben mir ist. Und dann 2024 das Buch Schwarz-Weiß. Es geht auch anders. Gespräche über Alltagsrassismus. Ich habe einen Podcast initiiert. Ich glaube, 21 war das, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Und da war mir wichtig, über alltagsrassistische Sachen zu sprechen. In ganz kurzen Sequenzen und habe mir dazu eine weiße Person genommen, einfach um die weiße Perspektive von einer weißen Person beleuchten zu lassen. Und die erste Staffel dieses Podcasts ist eben 2024 im September als Buch rausgekommen. Das ist das, was da neben mir ist. Genau. Also 3 Bücher auf dem Markt, einen Podcast, einen People Talk, den ich auch über Instagram mache. Und das kenne mit den Live-Geschichten, dass es immer nicht so leicht ist, ja.
Das sind so die. Ja, sehr spannend. Also da fragt man sich dann immer, wie viele Stunden hat dein Tag? Also
ja, das fragen mich ganz viele. Und man muss natürlich auch gut die Balance halten. Ja, also das, wie wir es hatten. Wir Frauen, wir machen da so wahnsinnig viel und denken, wow, wir müssen, man muss die Balance halten, gerade auch was Social Media angeht. Klar, man will sichtbar sein. Ich nutze Social Media auch als Werbungsplattform. Ja, und trotzdem muss man auch da die Balance halten, wie viel mache ich, wie viel nicht und dass man nicht nur von Social Media sich abhängig macht. Darum bin ich sehr glücklich auch jetzt über diese Einladung heute, weil nicht nur dieses Klicken macht, ich sag mal, die Reichweite, sondern auch wirklich noch mit jemandem ganz real in den Austausch zu gehen.
Ja, das ist auch das, was ich an diesem Format liebe, dass ich unglaublich spannende Frauen kennenlernen darf und feststelle, wow, was können wir eigentlich alles und warum stellen wir immer noch unser Licht so oft unter den Scheffel, ne? Das ist ja das Thema, ne? Ja, und du hast noch ein ganz spannendes Thema, nämlich rassismussensible Pädagogik. Was kann ich mir denn als Laie jetzt mal darunter vorstellen? Was heißt, was bedeutet das für dich? Und was tust du dafür? Oder wie machst du das?
Also wichtig ist mir das Thema natürlich aus biografischer Sicht. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Begegnung mit dem vermeintlich Fremden dazu führt, dass Vorurteile und Stereotypen geheilt werden können. Ja? Ob jetzt bei Kindern oder bei Erwachsenen. Pädagogik richtet sich ja nicht nur an Kinder, sondern richtet sich an alles, was lebt. Ja, so. Und das ist mir sehr bewusst geworden, als man mich immer halt gefragt hat, wo kommen Sie her, warum sprechen Sie so gut Deutsch, was ist mit Ihrer Biografie? Und wenn ich dann in Kurzform geantwortet habe, habe ich oft als Antwort dann bekommen, oh, das hilft mir, um meine Stereotypen, meine Vorurteile zu verändern. Und das war dann auch der Impuls, oftmals hieß es dann noch, Sie sollten ein Buch schreiben, ja. Und das war der Impuls für eben mein erstes Buch, also meine Autobiografie. Und ich bin zudem auch der Meinung, dass wir in den Schulen beginnen sollten. Natürlich auch bei den Erwachsenen. Ich mache viele Lesungen, ja, und da habe ich eben ein wunderbares, tolles Publikum. Aber in der Schule ist die Saat zu legen. Und wir müssen schauen, wie ist unsere Schulbildung ausgelegt, dass sie erstmal nicht reproduzierend ist, also Rassismus reproduzierend ist, dass wir gucken, wie sind unsere Lehrkräfte auch zu diesem Thema ausgebildet, und das sind sie eben nicht. Man glaubt bei Lehrkräften, nur weil sie Pädagogik studiert haben, sind sie gute Menschen und dann reicht es schon. Das sind sie auch. Aber nur weil ich es liebe, in einem Haus zu leben, heißt es nicht, dass ich in der Lage bin und das Werkzeug habe, das Haus zu bauen. Ja? Wenn ich das soll, dann muss man mich entsprechend dazu ausbilden und mir das Werkzeug an die Hand geben. Ja?
Wird aber, glaube ich, wird das in Deutschland überhaupt irgendwie gemacht? Oder kann sich ein Pädagoge, eine Pädagogin überhaupt dahingehend, oder wo könnte die sich ausbilden lassen? Ich glaube, beim normalen Studiengang ist das nicht der Fall.
Also ich weiß es zumindest nur von der pädagogischen Hochschule oder von den pädagogischen Hochschulen, mit denen ich zu tun habe. Da ist das dann möglicherweise ein freiwilliger Bildungsgang. Ich hatte selber einen Lehrauftrag an der pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Da war es ein freiwilliger Bildungsgang. Ja, man verwechselt auch oftmals Sprachförderung mit interkultureller Pädagogik oder mit rassismussensibler Pädagogik. Man glaubt, wenn Lehrkräfte in Sprachförderung irgendwie fit gemacht sind, dann wissen sie gleichzeitig, was Rassismussensibilität ist. Das ist natürlich völliger Quatsch. Ja. Das ist nicht der Fall. Ja. Fortbildungen sind in den meisten Bundesländern auch freiwillig. Und ich weiß doch selber von mir, wenn ich eine Fortbildung machen soll, dann mache ich die Fortbildung in dem Bereich, der mir Spaß macht. Ich würde sicherlich keine Fortbildung in Mathematik unbedingt machen, außer ich habe das Bewusstsein, dass ich da eine Bildungslücke habe. Und ich habe die Affinität, diese Bildungslücke zu schließen. Ja, also von daher predige ich wirklich sehr, dass natürlich in den Klassenräumen Rassismussensibilität passieren muss, aber auch in den Lehrer- und Lehrerinnenzimmern muss Rassismussensibilität passieren. Ja, es muss es aber auch in den Schulämtern, in den Regierungspräsidien und in den Kultusministerien. Und das wird komplett übersehen. Man denkt, die Menschen müssen wir da nicht sensibilisieren. Wenn wir aber von oben nicht anfangen, die Menschen zu sensibilisieren, dann kommt die Nachricht, die Message nicht runter.
Ja, ja, das glaube ich. Ja, das ist, ja. Und dann haben wir genau das Problem, was wir jetzt eben haben, dass dann alle Ausländer in einen Topf geschmissen werden und alle remigrieren, also alle raus, alle weg. Und dann steht man da, aber wir brauchen sie doch. Ja, die Guten können ja bleiben. Ja, und wer sagt das jetzt? Wer ist, ne? Ja. Also, welcher Syrer ist gut, welcher Ukrainer ist gut, welche Nigerianerin ist gut, welche nicht, welchen Schwarzen?
Natürlich ist ganz klar, und das sage ich in meiner Arbeit auch, also ich werde viel gebucht für Keynotes, für Workshops und abgesehen von den Lesungen, und ich sage natürlich ganz klar, ein Zusammenleben, auch ein Zusammenleben mehrerer Kulturen, ist keine Einbahnstraße. Und es ist ganz klar, jeder, der hier in einem demokratischen Land lebt, hat sich an die demokratischen Werte, die hier im Grundgesetz stehen, zu halten. Das ist ganz klar. Und ich muss auch Menschen kritisieren dürfen, die sich nicht an die demokratischen Werte halten. Und das hat dann nichts mit
Rassismus zu kritisieren. Ich muss sie auch nicht nur kritisieren, ich muss sie auch eventuell bestrafen dürfen und sagen, hey, das geht hier nicht, hier ist das eine Straftat. Ja. Und also überhaupt kein Thema. Recht für alle, und zwar für alle gleich. Also das, was einem Weißen verboten, einem Deutschen verboten wird, muss genauso auch bei einem anderen verboten sein. Und das muss gleich passieren. Also gleichmäßig, auf gleicher Höhe passieren. Da bin ich absolut dafür. Das hat auch in meinen Augen nichts mit Rassismus zu tun, sondern mit im Bewahren der Mehrheit, die irgendwie gemeinsam natürlich zusammenleben ja will.
Und da dürfen wir, das dürfen wir auch nicht vermischen. Das wird mir manchmal ein bisschen zu sehr vermischt. Das dürfen wir nicht vermischen, sondern es geht hier tatsächlich um das Wahren des guten Miteinanders. Und das kriegen wir ja auch immer mit, wenn irgendwie was passiert. Natürlich, es wird dann oft gesagt, ob dieser Mensch einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Ja, und dann distanzieren sich auch Kulturen davon. Das ist ja ganz logisch. Welche Kultur möchte was Negatives im Zusammenleben? Ja, aber ansonsten ist dieses guter Mensch, schlechter Mensch sowieso schwierig. Also wenn wir jetzt abgesehen von nicht demokratisch oder demokratisch und oder eben straffällig oder sowas, ja, aber wenn wir jetzt davon mal absehen, sondern ich unterstelle jetzt mal der Masse, dass wir demokratisch miteinander leben wollen, da können wir schlecht mit gut und schlecht. Was ist das jetzt, ne?
Ja, erstmal, was ist das? Und vor allen Dingen, dieses Gut und Schlecht gibt es in meiner Überzeugung gleich viel in jeder Kultur. Bei jedem Glauben, bei jeder Farbe, bei jeder Rasse, egal, da gibt es überall wunderbare Menschen und es gibt wirklich kriminelle Menschen, überall. Und das hat nichts zu tun, wie jemand heißt, wie jemand aussieht und wo er herkommt. Das hat noch damit erstmal gar nichts zu tun. Also das müssen wir, glaube ich, auch sehen, weil ich kenne extrem viele Menschen, die sich hier mit so viel Inbrunst eingelebt haben vor vielen Jahren und die sagen, ich bin Deutscher als Deutsch, ich bin, ne, und werde trotzdem immer noch angefeindet. Und ich kenne viele Deutsche, wo ich denke, ey, Alter, ne, das wird eigentlich angezeigt, ne? Also das ist, ja, man erlebt wirklich in jeder Kultur alle Facetten.
Ja, das ist ja, so. Ja, natürlich. Also das ist dann auch eine schwierige Diskussion. Aber eben trotzdem, es ist keine Einbahnstraße. Also das sage ich immer wieder. Und man muss aufeinander zugehen. Ja, auch wenn ich eine andere Sozialisierung habe, muss ich auf die Menschen zugehen, die hier, ich sag mal, in der Sozialisation von hier aufgewachsen sind. Oder eben auch umgekehrt. Und Vorurteile, Stereotypen lassen sich, wie gesagt, heilen. Und auch da ist es von beiden Seiten. Wenn ich merke, ich habe Vorurteile oder Stereotypen, dann sollte ich so offen sein, und um zu schauen, dass ich eine Begegnung zulasse, um zu gucken, kann ich meine Stereotypen nicht heilen, aber auch umgekehrt. Ich möchte gerne, und das mache ich tagtäglich mit in der Begegnung, ich möchte gerne, dass auch mir Menschen, weiße Menschen begegnen können, damit sie eine Chance haben, dass ihre Stereotypen geheilt werden. Ja, aber nun mache ich das als Beruf und ich erwarte es nicht von jedem, aber trotzdem, so habe ich auch meinen Sohn erzogen, dass ich sage, wenn jemand mit dir zu tun hat, dann muss er am Ende oder sie am Ende was gelernt haben, nämlich, oh, das ist ein halbschwarzer Junge und die Erfahrung habe ich mit ihm gemacht, die gute Erfahrung habe ich mit ihm gemacht, ja, die Chance
ist. Und vor allem ein halb schwarzer Junge, der in Deutschland geboren ist, hier zur Schule gegangen ist, der akzentfrei Deutsch spricht, also sprich, der also genauso deutsch ist wie mein eigenes Kind.
Natürlich.
Ne? Also totaler Schwachsinn, dazu sagen, da unterscheide ich. Ne? Also ich habe dann auch ein ganz persönliches Thema, weil ich auch gerade um eben einen Dialog mit sichtbar Ausländern, ne? Also wo man sieht, das sind keine Deutschen. So ein Dialog, Mensch, wo sind denn deine Wurzeln, wo kommst denn du her? Dann wurde mir gesagt, das ist aber eigentlich rassistisch. Wo ich immer dachte, es ist doch egal, ich will doch mit denen in den Konsens kommen, damit er mir erzählt, nee, ich bin in Buxtehude aufgewachsen, wie cool ist das denn? Ja? Und aber meine Eltern sind aus Nigeria. Ach, also dieses, welche Kultur bringst du mit rein? Also, ne, wo sind deine Wurzeln? Bringst du noch was mit? Und also dann auch in so ein Gespräch zu kommen, ganz tolle Gespräche jetzt gerade vor Weihnachten. Ja, wir feiern total deutsche Weihnachten. Finden wir total toll. Ja, wo ich denke, ja, das sind doch Gespräche, die man haben will, ne?
Ja. Zu gucken. Wobei diese Frage, wo sind deine Wurzeln, nochmal was anderes ist. Diese klassische Frage, wo kommst du her? Ja, die impliziert ja nun leider, wenn nicht gemeint ist aus Bottrop oder Heidelberg, ja, sondern die impliziert oft, aus welchem fremden Land kommst du? Ja, zu fragen. Also ich persönlich finde auch die Frage, wo liegen deine Wurzeln, sollte man auch nicht als erste Frage stellen, weil mich macht vielleicht noch was anderes aus. Aber
Das
trotzdem, das
erste
ist
nicht
doch eine
gesagt.
Frage, damit kann ich persönlich noch mal anders umgehen, beziehungsweise da antworte ich auch anders drauf. Wenn mich jemand fragt, wo kommst du her, dann sage ich aus
Ja.
Heidelberg, ja, oder aus Buxtehude oder aus Hamburg, weil ich da geboren bin. Aber die
Ja.
Leute wollen auch wissen,
Ist auch
Nigeria.
richtig.
Aber wenn jemand fragt, wo sind deine Wurzeln, das ist klar. Da kann ich dann sagen, meine Eltern sind aus Nigeria. Also die Frage Wurzeln finde ich persönlich okay für mich, ja. Aber dieses, wo kommst du her, das ist
Ist
langweilig.
schwierig,
Ja,
ja.
genau.
Ja, langweilig, genau. Ja, wobei ich das immer tatsächlich, ich verstehe das, habe das aber eigentlich, man merkt das dann selber bei sich, wenn man merkt, oh, das kommt ganz woanders, ganz anders an, als man es meint, habe ich für mich auch lernen dürfen, definitiv. Wobei ich auch heute wirklich unglaublich viel Spaß daran habe, eben in diesen Austausch zu kommen, weil wie du sagst, dadurch haben sich bei mir weniger Stereotype bilden können oder sich auch wieder irgendwie ungemerkt aufgelöst, weil es eben so eine Vielfalt an Menschen in jeglichen Kulturkreisen gibt und von daher diese Stereotype eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das ist, kommt gar nicht vor,
Ich
ne?
meine, wie gesagt,
Wichtig.
jemand kann einem ja begegnen und auch interessant sein, ohne dass ich seine vermeintliche Herkunft besprechen muss. Ja, weil also ich sage zwar von mir, ich bin ein wandelndes Cultural Awareness Seminar, aber weil ich es ganz bewusst für mich so entschieden habe. Aber nicht jeder, der einen sichtbaren Migrationshintergrund hat, ist jetzt für jeden Weißen das Cultural Awareness Seminar oder das kulturell Interessante. Ja, das möchte man ja nicht. Man ist ja nun keine wandelnde Kultur unbedingt. Ja, und wenn, dann kann man ein Gespräch ja so aufbauen. Und wenn man dann spürt, dass der andere gerne darüber berichten möchte, dann ist ja gut. Aber man muss es halt wirklich erspüren und auch nicht gleich als erstes. Ja,
Klar.
und diese Frage, wo kommst du her,
Nee, das
ist
kommt.
auch manchmal inzwischen auch schon auch bei den jüngeren Generationen zum Schmunzeln. Mein Sohn erzählte mir mal, er war auf einer Party und da hat auch jemand gefragt, sag mal, wo kommst du denn her? Und er hat dann angefangen, weil er das durch mich erkennt, ah ja, also meine Mama, die ist und so, und derjenige guckt ihn an und sagt, ich wollte eigentlich nur wissen, kommst du jetzt gerade aus deinem Studienort, Darmstadt, oder kommst du aus Heidelberg? Das andere wollte ich gar nicht wissen, ja. Das ist natürlich auch lustig, dass Leute
Ja,
ja,
cool, ne?
das gar nicht
Ja,
mehr
das ist
meinen, ne?
super. Das ist dann aber auch ein Zeichen, dass eigentlich vielleicht die junge Generation damit schon so viel offener umgeht, die einfach sagt, ey, der ist doch jetzt hier, der redet doch mit mir, ist doch alles super. Und ich will doch eben nur wissen, ne, wo kommt er jetzt gerade direkt her?
Und das ist
Das ist
ein
super
Punkt,
cool. Finde ich
genau,
super
das ist
spannend.
ein Punkt, der mir im Moment auch sehr zu denken gibt. Einerseits erlebe ich auch die jungen Menschen, gerade als ich bei der Pädagogischen Hochschule gelehrt habe, als wahnsinnig offene, ganz, ganz tolle Menschen, also wirklich die Hoffnung. Und andererseits erleben wir in manchen Bundesländern, dass gerade die Neuwählenden ab 16 eine Haltung einnehmen, die mir Sorge macht.
Ja, da bin ich 100% dabei. Also ich finde beides so eklatant, diese Schere geht auseinander. Einmal die wirklich ganz offenen, einmal die wirklich, wo ich denke, was für ein Gewaltpotenzial da herrscht, ne? Also welche Aggression da hochkommt. Ich denke, Leute, das kann's nicht wahr, also kann nicht wahr sein. Erlebe ich auch. Ich habe da jetzt wirklich kein Patent, aber ich denke, gerade bei jungen Leuten anzufangen, eben durch dieses Rassismus-Sensible und zu gucken und Offenheit und auch wirklich dieses aufeinander zugehen und dann werden sich viele Stereotype vielleicht gar nicht bewahrheiten, dann dieses Lernen, hey, es ist gar nicht so wie mein Vater, der da, ne, ich sag mal, dritte Generation Hartz IV, ich wäre jetzt ganz böse, ne, ich weiß du, ne, dass der irgendwie, das ist vielleicht gar nicht wahr, vielleicht erlebe ich jetzt gerade was ganz anderes und Kinder sind da ja das sind ja im Grunde wandelnde Culture Awareness
Absolut, absolut, ja.
Kinder sind da ja sowas von offen, die haben ja überhaupt
Richtig,
keine Grenze.
richtig.
Wie toll
Ja,
ist das
ich werde
denn,
auch
ne?
oft in Schulen
Und wenn man Lust hat.
eingeladen, ja, um Lesungen zu machen, um Gespräche zu führen. Und das ist super, ja. Also das ist die Hoffnung, die ich halt habe.
Ja, die habe ich auch. Hast du, wir sind jetzt schon wieder über eine halbe Stunde rum, meine Güte, hast du irgendeinen Impuls, den du geben kannst, wo du sagst, hey, das wäre mir wichtig oder das würde ich gerne weitergeben oder das hilft vielleicht auch dabei, einmal, ja, Frauen mehr in Führungspositionen zu bringen, auch wenn sie Migrationshintergrund haben oder einfach, wie können wir denn überhaupt diese Kluft verringern? Hast du irgendeinen Tipp, wo du denkst, das kann jeder sofort umsetzen?
Also einmal sich als Frau selber bewusst machen, wo stehe ich? Ja, und Führungsposition muss gar nicht immer bedeuten, dass ich irgendwo an der Spitze stehe, sondern wo stehe ich beruflich? Ja. Und das kann auch die Reinigungskraft sein, die sich dahin gearbeitet hat oder die sagt, ich möchte aber weitergehen, ich habe noch Ideen, ich habe Motivation, ich möchte weitergehen, ja. Also das mal das eine, sich selber bewusst sein, wo stehe ich gerade und wie kann ich mit dem, wo ich stehe, anderen Frauen Mut machen? Wie kann ich sie motivieren? Und ich habe ein Interview mal gehört, was mir sehr gut gefallen hat von Iman, der Frau von David Bowie. Und sie sagte, sie hat als Model, sie war ja auch eins der ersten schwarzen Topmodels, und sie sagte, sie musste natürlich, und das ging mir ja genauso, sie musste Türen öffnen. Aber sie hat dafür gesorgt, dass die Tür, die sie geöffnet hat im Model-Business, und so sehe ich es in meinem Job ja auch, dass die Tür offen bleibt für die, die dann kommen. Und als ich mich als Schulleiterin beworben hatte, war gar nicht klar, ob ich eine Stelle bekomme. Ich habe ja gemerkt, wie sehr anti ganz viele waren, viele Männer übrigens auch, ja. Männer, die heute, wenn sie mir begegnen, mich anlächeln und ach, ich habe ja immer gewusst, ne, dass aus ihnen was wird.
Ja,
wo ich dann denke, es ist dir noch nicht mal peinlich genug, jetzt hier so zu kommen. Ja? Oder denkst du, ich leide an Gedächtnisverlust und habe es vergessen. Aber gut. Und ich habe damals zu meinem Sohn gesagt, weißt du, selbst wenn ich keine Stelle bekomme, alleine durch diesen Bewerbungsprozess und durch dieses Zeigen, ich bin interessiert an einer Stelle und durch das Zeigen meiner Kompetenz, ebne ich deiner Generation den Weg. Ja, und das finde ich, sollten wir Frauen uns wirklich immer sagen, was habe ich bisher erreicht und wie kann ich das, was ich erreicht habe, den anderen Frauen zurückgeben, was nicht bedeutet, dass ich nicht auch Männer unterstütze. Natürlich tue ich das auch. Ich unterstütze kompetente Menschen, ob weiß, ob mit Migrationshintergrund, ob ohne, ist mir egal. Ich unterstütze kompetente Menschen, Männer, Frauen, divers, egal. Ja, aber das ist sowas, was ich gerne mitgeben möchte, dass wir unsere Früchte nicht nur für uns behalten, sondern gucken, wie kann ich die mit denen, die noch hinter uns stehen, teilen.
Ja, das ist, glaube ich, das wunderschönste Abschlusswort überhaupt, weil besser kann man es nicht sagen. Und das ist auch so meine Meinung. Ich glaube, wir Frauen dürfen viel, viel mehr uns gegenseitig unterstützen. Das würde ich mir auch noch stärker wünschen in unserer Gesellschaft, dass dann nicht die Frauen dastehen und dann aber doch irgendwie sich gegenseitig noch vergleichen, beäugen mit Neid, mit Missgunst und dann letztendlich doch wieder zu ihrem Partner halten oder zum Mann halten, weil sie können ja gar nicht anders. Ne? Und da, glaube ich, ist wirklich wichtig, lasst uns selber mehr Unterstützung geben. Wunderschön. Was ein schönes Schlusswort. Ja, es war ein toller Jahresauftakt. Und es wird auch weitergehen. Ich freue mich auf noch, ich hoffe, ich kriege wirklich 52 Gesprächspartnerinnen dieses Jahr zusammen.
Stimmt. Und wenn nicht, hätte ich genug Frauen, die ich dir noch geben könnte.
Bitte jederzeit wirklich, jederzeit gerne, weil ich glaube, das ist wirklich für mich wichtig, auch Frauen in die Sichtbarkeit zu bringen mit ihrem Thema. Und wie gesagt, die Themen sind so ganz vielfältig. Und es wird auch ab diesem Jahr, kann ich jetzt schon mal ankündigen, habe ich jetzt wirklich entschieden, dass ich es so schade finde, wenn diese ganzen Interviews zwar auf LinkedIn sind, aber ich kann die da nicht runterladen. Und ich werde, um mehr zu erreichen, das jetzt so machen ab diesem Jahr, dass ich sie runterladen kann, direkt über Restream. Und dann wird es sowohl ein YouTube als auch ein Podcast aus diesen Interviews geben, weil ich finde, wir müssen diesen tollen Frauen auch mehr Bühne und mehr Sicherheit geben, Nicht alle sind so erfahren als Speakerin wie jetzt du. Und ich glaube, wir müssen wirklich ganz, ganz viel Sichtbarkeit den Frauen geben, damit sie eben auch das Zutrauen haben, sich selber diese Türen zu öffnen und auch für andere offen zu lassen. Das ist jetzt ein so, sehr schönes Bild. Wunderbar.
Danke für die Einladung.
Es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Und gerne meine Kontaktdaten weiterleiten. Ich bin für ganz viele Sachen offen. Also es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was hier nicht reinpasst. Und Hauptsache, es ist eine weibliche Interviewpartnerin. Die Themen können für Männer ganz genauso spannend sein, weil ich glaube, das kann man heute gar nicht unterscheiden. Ich bedanke mich ganz herzlich
für deine Aufmerksamkeit. Alle anderen, die zugeschaut haben.
Ja, und Wert, wenn ich Kontaktdaten noch weitergeben soll von dir oder irgendwas oder die Bücher verlinken soll, dann mache ich das direkt im ersten Kommentarfeld. Wenn du mir das zuschickst, dann kann ich die direkt auch bei mir dann veröffentlichen, weil ich glaube auch, die Bücher sind mit Sicherheit mega spannend. Ich glaube, es sind irre tolle Themen, wo man wirklich mal ein bisschen nochmal wieder gucken kann, seinen eigenen Horizont zu erweitern und die eigenen Stereotypen nochmal ein bisschen aufzuweichen.
Meine Lieben, Dankeschön.
Das war Machtworte zwischen Tabubruch und Tacheles. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Kanal und lasse uns ein Like da. Das hilft mir ungemein. Und schau gerne wieder rein bei einer neuen Folge von Machtworte.